1. Thessalonicher 2, Verse 1 bis 12. Die Briefe des Apostel Paulus sind uns eine ganz große Hilfe, weil sie so voller Leben sind, anschaulich, da wird's interessant. Und ich will Ihnen auch durch die Betrachtungen ein wenig Freude machen für Ihre eigene Bibellese. Wir haben ja letztes Mal über die Gemeinde von Saloniki, Thessalonich gesprochen, im nördlichen Griechenland, in dem Land, wo einst Alexander der Große der Herrscher war und sein Weltreich gebaut hat. Und dort hat eine Gemeinde sich gebildet. Denn ihr wisst selbst, liebe Brüder, wie wir Eingang gefunden haben bei euch. Es war nicht vergeblich. Denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen, unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List, sondern weil uns Gott für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, darum reden wir. Nicht als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können. Sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. So hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Denn wir hatten euch lieb gewonnen. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder einen jeden von euch ermahnt, getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Wenn wir heute an die Situation der Kirchengemeinden denken, dann fällt uns immer eigentlich auf, wie das anders ist als in der biblischen Zeit. Man spricht dann früher, in der Urchristengemeinde war das in einer ganz anderen Art. Ich habe in den letzten Tagen, wenn mich so also morgens, wenn ich wach liege, so um 5 oder so als Nachrichten höre, Hessischer Rundfunk oder Süddeutscher Rundfunk, und da hört man dann so ein Stück noch die Morgenandacht mit. Und da hörte ich zum Beispiel, dass jemand sagte, war jetzt gerade vor ein paar Tagen, sagte jemand, wir, die wir uns Christen nennen, müssen, wir können das nur Gott nennen. Da habe ich gedacht, also das ist nicht sehr missionarisch, was da gerade verkündigt wurde. Denn Gott, der sagt also jeder, auch den wir als Heide bezeichnen würden, in jeder Religion und mit jedem Aberglauben, im Schwäbischen gibt es sogar ein paar, die O Gottle saget. Also das ist noch nicht ein sehr großes Zeichen der Frömmigkeit oder vom Herrgott zu reden oder so. Das, was die Christen Gott nennen, also das ist nicht das, was wir der Welt verkündigen haben. Das wissen sie auch ohne uns, da können wir auf Kirchensteuer verzichten. Oder heute Morgen hörte ich irgendwo in einem Rundfunk, darin, das ist das, was Juden, Moslems und Christen der Welt zu verkünden haben, es gibt nur einen Gott. Also wenn das alles ist als Botschaft, was man morgens rüberbringt, ist einfach uns ein wenig zu dürftig. Es klingt jetzt sehr überheblich, aber ich möchte es mal so sagen. Mir ist ein kirchlicher Würdenträger in diesen Tagen begegnet, der mir gesagt hat, ganz arg lieb, bei einem Besuch, und er hat gesagt, wissen Sie, mir ist es jetzt erst deutlich geworden, das, was ihr mit der Mission macht, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Was nicht rührend. Ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist also, dann hat er gesagt, ich habe früher immer gemeint, ist ein hoher kirchlicher Würdenträger der Württembergischen Landeskirche. Ich habe früher immer gemeint, das sei so Propaganda und wie man die Leute verdummt und so. Und ich habe dann erst gemerkt, da gibt es ja in der Geschichte, er hat jetzt gar nicht von heute gesprochen, in der Geschichte gibt es ja ganz gute Personen sogar in der Mission. Die Kirche tut sich enorm schwer, den Auftrag Jesu zu erfüllen, dass wir allen Menschen locker, zwanglos das Evangelium sagen. Und das steht nämlich hier in dem Text drin. Wir tun viel leichter, etwas zu verwalten. Und jetzt können wir uns alle heute Abend an der Nase packen, weil das ja uns alle selber angeht. Wir gehen in eine Bibelstunde oder wir gehen in den Gottesdienst. Aber wo sagen Sie anderen Menschen das weiter, was Ihr Herz erfüllt? Und sagen Sie, das war im Missionsbefehl, Jesu letzter Auftrag an seine Jünger. Gut. Aber auch hier in dem Brief wird deutlich, Gemeinde ist das, wo man mit den anderen das teilt. Nun sind wir heute alle so liebe Menschen geworden. Unsere Zeit ist richtig lieb, duldsam und brav, dass man sagt, ich lasse doch den anderen in seiner Ruhe, nicht? Ich lasse doch da meine Nachbarn, die möchte ich doch gar nicht ärgern. Wir sind alle so rücksichtsvoll, sag, ich will doch denen nicht auf die Pelle rücken. Die sind ja alle sehr glücklich. Glauben Sie im Ernst, dass ein Mensch glücklich sein kann, ohne in Zeit und Ewigkeit eine lebendige Hoffnung ewigen Lebens zu haben? Glauben Sie, dass ein Mensch glücklich werden kann ohne Vergebung der Sünden? Ich hatte in den letzten Tagen, am letzten Dienstag nach dem Bibeltraining, bin ich ja mit unserem lieben Zivi nach Tschechoslowakei und Polen noch gefahren, weil wir einige dringende Dinge dort zu besuchen hatten. Und wenn man dann so durch die Lande fährt und auch das sieht, die nochmal, dass sie an sich vorüberziehen, das ist die 40 Jahre Kommunismus. Und plötzlich, ich weiß nicht, irgendwo bei der Autofahrt ist auf mich gefallen und sagt, was ist das heute? Wir wollen alle in die Zeit hineinpassen, modisch sein. Dabei kann ich sagen, die Zeit ist unheimlich. Ob sie 40 Jahre Marxismus war, die Menschen ihrer Möglichkeiten beraubt hat, verdummt hat, ihnen Paradies versprochen hat. Oder bei uns jetzt, kommen Sie zurück und sehen in den Städten, was läuft denn dort ab? Die Menschen, die nur materielle Güter haben. Und dann sagen mir die Tschechen, die Slowaken, jetzt nach der Freiheit ist noch schwieriger geworden, das Evangelium zu sagen. Menschen rennen all den äußeren Glücksgefühlen nach. Im letzten Dorf steht noch ein Sexshop und was weiß ich, Zeichen der Freiheit. Aber was habe ich denn fürs Leben wirklich gefunden? Bis dort in Katowice, Niederschlesien. Wo haben die Menschen die Erfüllung des Lebens gefunden? Und dann denkt man, kann ein Mensch überhaupt leben, ohne sich nicht bewusst zu machen? Aber wie ich zurückkam, waren gleich wieder Todesfälle und da geht man auf den Friedhof und steht am Sarg. Was ist mein Leben? Das ist eigentlich das Klarste, dass mein Leben vor Gott gelebt werden muss. Und ich wollte eigentlich jeden rütteln und schütteln und sagen, lasst euch doch nicht vom Zeitgeist blenden. Junge Leute sagen, ich will nicht wie meine Eltern, die waren so fromm und so. Ich will jetzt weltoffen sein. Aber weiß eigentlich jeder, dass er in der Kürze seines Lebens vor Gott steht und dort seine Verantwortung ablegen muss? Hat er sein Leben ergriffen aus der Hand Gottes? Hat er mit Gott gelebt? Alles andere zählt doch nicht. Und gibt es eine Sünde, ein Lebensinhalt ohne Gott, der befriedigen könnte, der erfüllen könnte? Gibt es doch gar nicht. Und wenn einem das immer wieder so deutlich wird, dann sagt man, müsst ihr eigentlich jetzt auf der Straße hinstehen und sagen, Leute, ihr lebt ja alle, was lebt ihr denn? Der Schneider hat wenigstens noch 5,3 Milliarden von den Banken rausgeholt. Aber ob er glücklich wird, ist auch die Phrase, da will man fast ein bisschen frech werden und sagen, da hat wenigstens einer noch gesagt, wenn, dann will ich richtig, nicht? Oder so. Aber was ist denn mein Lebensziel, für das ich leben kann? Und immer wieder das Erschütternde auch, unsere freizügige Zeit, nicht? Kriminalität steigt. Ja, das ist die große Armut heute, nicht? Deshalb steigt, nein, die Menschen haben kein Lebensziel mehr. Oder, wenn man heute in der Zeitung liest, dass die Stadt jetzt eben sagt, wir geben halt denen dann das Rauschgift auf Krankenschein. Das ist auch eine Lösung des Problems. Aber die Menschen sind doch nicht frei und glücklich, das, was sie gesucht haben. Was bieten wir unseren jungen Menschen heute als Lebensinhalt an? Und sehen Sie, und da sind wir in den Gemeinden stumm geworden. Wo wird in Stuttgart noch das Evangelium verkündigt? Wo dringt das noch hinaus? Eine Last, die mich beschwert, dass in unserem Europa, auch im vereinten Europa, wir auch als Christen gar keine Stimme mehr haben, ein Lebensziel, ein Werte, wo junge Menschen sagen, da sieht man was, für was sich zu leben lohnt und das lockt mich. Sehen Sie, der Paulus ist damals mit dem Evangelium hineingegangen in die griechische Welt. Er hat gar nicht viel äußere Hilfsmittel gehabt, keine Radiowerbung und keine großen Drucke oder Papiere und Bücher oder so. Er hat einfach das Wort gehabt und das Wort pflanzt sich fort. Und das ist ein Geheimnis, dass das bis heute genauso geblieben ist. Wenn Sie anfangen, das Wort auszuteilen und dann auf einmal geht das weiter. Frau Polzin war im Libanon und trifft dort in Anschar bei den Armeniern eine Frau, Anneliese Kaufmann, und sagt, ach, die ist irgendwo in der Jugendarbeit da im Schwarzwald zum Glauben gekommen. Ich kenne die gar nicht mehr. Das ist wunderbar, da geht irgendwas weiter und da läuft was. Weil hinter dem Wort, das verkündigt wird, der lebendige Herr steht. Und da ist jetzt ein Mitarbeiter und der trägt selber wieder das Evangelium weiter. Das ist ein Stafettenlauf und dann geht es weiter vom einen und multipliziert sich. Immer mehr. Ein Flächenbrand. So war es damals mit der Ausbreitung des Evangeliums. Und bitte, wir wollen doch den Menschen nicht ihre Freude nehmen. Ich habe noch nie irgendeinem Menschen seine Freude nehmen wollen. Wenn einer Freude hat, dann stehlen soll er weiter stehlen, wenn einer lügen will, wenn einer ohne Gott leben will, darf er doch. Wenn einer in die Hölle kommen will, darf er doch. Ich halte ihn doch nicht auf. Ich nehme ihm doch nicht seine Freiheit. Ich möchte ihm bloß sagen, dass es einen anderen Weg gibt. Und dass ich den anderen Weg gehen will und ihm sagen will, dass für ihn der andere Weg auch da ist. Und das ist so wichtig. Ich fürchte, die meisten Menschen haben das noch nie begriffen. Die haben Angst, dass sie irgendwo eingeengt werden oder sie werden verklemmt oder komisch. Also nein, es geht um deine Lebenserfüllung, um deine Freude. Die Perls Buck hat ja, die Nobelpreisträgerin Literatur, hat ja einen Vater gehabt, der Missionar war und sie hat ihn immer in ihren Büchern als einen harten, verbissenen Mann gezeichnet. Ich weiß nicht, wie er wirklich war. Das ist ja oft so, wie Kinder ihre Eltern erleben. Ich weiß ja nicht, welche Schockwirkungen auch in den Psychen unserer Kinder weiterwirken. Aber das Zerrbild der Mission ist natürlich oft auch eine Methode des Teufels. Und das ist so schlimm, wenn wir Christen einfach eine Scheu haben. Es kann ja sein, dass uns oft in der Ewigkeit Menschen verklagen, sagen, ihr habt es uns damals nicht gesagt, ihr hättet es uns sagen müssen, ihr wart stumm geblieben, ihr hättet uns damals in der Traurigkeit ein Wort zurufen können, ihr hättet beim Besuch auch noch mit mir beten können und das hätte mir geholfen. Und das ist so schlimm, wenn wir stumm sind und jetzt wollen wir einmal drüber reden heute Abend, wie das beim Paulus war. Wenn er gepredigt hat, da ist mir zuerst wichtig, er braucht Mut, um das Evangelium zu haben. Man braucht Mut. Es fällt einem nicht leicht und niemand fällt es leicht. Man braucht Mut. Man versteckt sich viel lieber, man geniert sich am Evangelium, obwohl wir gar keinen Grund haben, uns an unserem Herrn zu genieren. Dann sollen wir auch daran denken, wie Jesus sagt, wer sich meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen am jüngsten Tag. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und das ist so wichtig, dass ich heraustrete aus meiner Scheu, wie sie es nun machen, ob sie sagen im Hauskreis oder ich gehe auf Menschen zu, mach mal ein Besüchlein. Vers 1 und 2. Vers 2. Obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten. Da waren sie ja im Gefängnis und waren geprügelt worden. Obwohl wir gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen, unter viel Kampf. Widerspruch, Feindschaft. Also da habe ich immer Respekt vor den Politikern, wie die manchmal in einem Widerspruch ihre ganz menschlichen Theorien verteidigen müssen. Wie viel mehr sollten wir Mut haben und sagen, wir haben ja noch was Bleibenderes zu verkünden als nur so menschliche Ideologien. Auch wenn Widerspruch da ist oder Spott oder Feindschaft, wir fanden in unserem Gott den Mut. Man kann das nur machen aus dem Gebet heraus. Hoffentlich machen Sie es nie leichtfertig. Dann, ach ja, das mache ich so. Wissen Sie, das sind nicht Leute so arg empfindlich, wenn wir so runterspulen, wie so eine Platte. Aber was echt kommt aus dem Gebet, sei jetzt, Herr, gib mir das was, auch für das Gespräch. Ich will mal da mit meinem Familienmitglied reden, wann es sich ergibt, die kommen zu besuchen. Vielleicht ergibt es sich am Sonntag die Gelegenheit, dass man mal, kann ein Familienmitglied, der Bruder sein, ich will es mit dem nochmal reden und sagen, weißt du auch, dass ein Leben ohne Jesus keinen Sinn hat. Und lass mich doch so sagen, dass ich es in Güte bekennen kann, ohne überheblich zu wirken. Und für den Paulus war das sicher auch immer ein Kampf. Sie wissen, dass er so viel Widerspruch gehabt hat, auch so viel Kritik. Das macht gar nichts aus. Wir fanden in unserem Gott den Mut. Was ist das Evangelium, das wir sagen? Also jetzt nochmal, dass es einen Gott gibt, das ist keine Mission. Also das wissen alle, inklusive der Teufel weiß das auch. Das brauchen Sie nicht mehr verkündigen. Also die Welt weiß, dass es einen Gott gibt. Es gibt viele Leute, die können es nicht aussprechen oder die wollen es nicht aussprechen, aber jeder, der ein bisschen die Sinne beieinander hat, weiß, dass die Welt nicht durch Zufall entstanden ist. Aber das ist noch nicht Mission. Was ist das Evangelium, die gute Nachricht, die wir verkünden müssen? Der Paulus hat es immer ganz knapp zusammengefasst. Jesus Christus für meine Schuld gestorben und von Gott auferweckt. Der lebt, der Herr ist, mehr nimmer. Und wenn einer das mal begriffen hat in seinem Leben, dann kommt viel aus dem heraus. Dann hat er Mut, dann kann er die Angst überwinden, das Evangelium befreit ihn, dann weiß er, was Vergebung heißt. Also nochmal, Jesus Christus für mich gestorben und von Gott auferweckt. Das schließt natürlich auch in sich, dass es ein Gericht gibt, vor dem wir einmal stehen. Aber so wichtig, das Evangelium zu verkünden, das muss deutlich werden. Das müssen Menschen hören. Ich habe vorhin am Fernsehen gesehen, wie sie den Sarg von Nixon ins Flugzeug getragen haben. Und das hat mich natürlich, es war eine sehr emotionale Szene, angesprochen. Und da hat also die Kapelle dort gespielt, dieses Lied. Und die Sprecherin hat es nochmal, es war der englische CNN-Kanal, Amazing Grace, so Gnade Gottes wunderbar. Und es hat mich sehr bewegt, weil ja gerade in den amerikanischen Sendern sehr viel jetzt zum Tode Nixons kam. Da ist auch der Colson öfter vorgekommen, der ja in der Watergate-Affäre sein Berater war. Und das war immer wieder interessant, wie auch der Colson sagte und darauf hingewiesen hat, es gibt in unserem Leben nur eine Gnade. Die Welt ist ja gnadenlos. Und auch so eine Presse, die dann von einem großen Mann bloß noch weiß, der in der Politik viel geleistet hat und den Vietnamkrieg beendet hat oder die Aussöhnung mit Russland begonnen hat oder China und Russland voneinander getrennt und viele Dinge, die man heute an ihm rühmt. Und dann ist die Welt gnadenlos. Aber er hat doch versagt am Watergate. Wenn aus ihrem Leben Dinge in die Zeitung kämen, dann würden alle Schulkinder auch über sie spotten und lachen. Die Welt ist gnadenlos. Und es hat mich so beeindruckt, wie da die Soldaten den Sarg zum Flugzeug getragen haben und dann, es war natürlich sehr emotional aufgebauscht, nochmal, vielleicht kommt es auch an unseren Fernsehsendern, Amazing Grace, all die Verse, die der John Newton, dieser ehemalige Sklavenhändler, gedichtet hat, dass ich durch die Finsternis meines Lebens erst zum einzigen Licht fand. Und das einzige Licht ist die Gnade Gottes, die mir gilt. Wissen Sie, wenn man das so merkt, ist ja gar nicht der menschliche Ruhm. Denn da wird man ja von den Menschen wieder verspottet und verlacht. Was bleibt denn übrig von dem, was wir arbeiten? Dass Gott einen sündigen Menschen annimmt. Und das ist das Größte, was wir sagen. Und wir Deutschen haben das Lied mir aus Erbarmung widerfahren. Das, was die Amerikaner mit ihrem Amazing Grace haben. O Gnade Gottes wunderbar. Ich weiß nicht mal, ob es im neuen Gesangbuch jetzt drin ist. Aber wenn Sie es so sehen, das ist Evangelium. Wir werden nicht durch unser Verdienst gerecht. Wir können das gar nicht. Und jetzt sehen Sie all Ihre Bekannten und Freunde, die sagen, ja, ich brauche doch das nicht. Ich kann selber mit meinem Leben vor Gott bestehen. Nein, ich kann es nicht. Wir können es nur, weil wir eine Scheinwelt aufbauen. Und das ist so befreiend, wenn ich vor den Menschen sagen darf, ich bin einer, der täglich vielfach Vergebung Gottes braucht. Das Evangelium. Und dazu sind wir berufen. Und das war die Botschaft des Paulus. Er war ja selber einer, der die perfekte Gesetzestreue leben wollte. Und er hat es in einer Weise fertiggebracht, wie keiner von uns es je fertigbringen wird, der im Gesetz unsträflich gewandelt war. Und doch hat es vor Gott nicht genügt. Und dann wurde er der Prediger der Gnade. des Evangeliums der Gnade. Und wenn Sie das können, ich habe viele Menschen oft getroffen, die das so schlicht in ihrem Leben bezeugen können. Und nicht mit dem Wort, wo es einem manchmal auch auf Nerven gehen kann, es ist alles Gnade. Sondern wenn das wirklich ein anderer spürt, bei dem ist es nicht sein Stolz, ich bin mehr als andere. Sondern hier ist einer, der sich täglich beugt unter seiner Schuld. Und das ist das wirksamste Zeugnis heute. Reden Sie mal mit den jungen 68ern, der Revolutionäre, die heute immer noch da sind. Der Mensch muss nur die Formen zersprengen und dann sind wir, kommen wir und wir machen die Welt. Und unter den Kulissen, was ist denn? Da brechen die Beziehungen auseinander. Und da ist oft Verzweiflung und Leere da. Und wir dürfen doch die Gnade Gottes predigen. Wenn das uns wieder geschenkt wäre, dass wir das einigen so übersetzen könnten. Ja. Der Mensch ist so stolz. Ja, ist doch die Filmschauspielerin, die da im Fernsehen sich immer noch brüstet und sagt, wenn ich krank werde, dann möchte ich wenigstens mir selber das Leben nehmen. Damit ich noch stolz sterben. Wenn man nie zugeben will, dass man nun mit der Gnade selig werden kann. Ich brauche den Herrn, der mich trägt. Und das ist das Evangelium. Und jetzt wissen Sie, was die Botschaft ist. Natürlich interessiert das die Menschen nicht. Und das Problem haben wir immer, dass die Leute sagen, das wollen wir gar nicht hören. Die kommen in diesem fertigen Zustand her, wie das uns gelingt, vielleicht einen Menschen mal dort zu treffen. Das ist ja auch das große Geschenk bei dem Kohlsen als Präsidentenberater von Nixon, dass er das beschrieben hat. Und ich bin ihm ja hier einmal im Hause Hensler begegnet, mit welch einer Liebe und Treue er heute seine Gefängnisarbeit macht. Er, einer der Großen aus der politischen Welt, der oben an den Schalthebeln der Macht war und sagt, das war das Geschenk Gottes, dass ich das Gefängnis von innen sah. Und dann einmal erlebt habe, dass nur die Gnade Gottes einen Menschen hält. Und das will er auf der ganzen Welt bloß noch weitersagen. Und weiterbringen. Und das ist auch so, dass all das, was wir an Ehre und Stolz von Menschen so oft bewundern, lassen Sie es weg. Wir wollen für einen Menschen nur die Gnade rühmen. Und das soll ja auch nur da stehen. Ich sage nochmal, am schönsten in dem Lied, mir ist Erbarmung widerfahren. Das ist das Evangelium. Und da braucht es immer wieder Mut. Aber wie können wir es Menschen heute erklären in dieser Zeit? In der Zeit, in der noch Erfolg zählt? Die Leute klagen nur, warum werde ich krank? Warum geht mir so schlecht? Wo ist Gott? Der andere kriegt noch mehr. Es gibt besser Verdienende, da gehöre ich nicht dazu. Mir geht's immer schlecht, klagen die Leute. Wie kann ich ihnen die Gnade Gottes verkünden? Also Paulus hat Mut gehabt. Und das war der Anfang der Gemeinde von Thessalonich und sehen Sie, wo das heute wieder da anfängt. Und wenn das nur ganz kleine Grüppchen sind bei Ihnen, da wird Gemeinde wachsen, auch in unserer Zeit. Jetzt, wie wir reden sollen. Jetzt haben wir den nächsten Punkt. Wie wir reden sollen. Unsere Ermahnung. Wir haben ja immer die Schwierigkeit, dass wir, ich sage, manchmal fühle ich mich so wie ein Clown im Zirkus. So wäre es eigentlich am besten, wenn man die etwas so Konfirmanden, die müsste man ja, wissen Sie, so begeistern, dass die aus lauter Freude und Lust gläubig werden. Aber es geht nicht. Es braucht Ermahnung. Man kann nicht Menschen bloß durch, manche können sicher gut, durch Späßchen, allem noch das Evangelium illustrieren, aber vielleicht braucht es manchmal auch, dass man einem sagt, du, bedenke das in deinem Leben. Vielleicht gehst du auch mal ein klares Wort und sag, pass auf, dass du dein Leben nicht verlierst. Beim Paulus war es der Mut zur Ermahnung. Vielleicht sind wir alle zu feige geworden in unserer Zeit. Ich bedauere ja sehr, dass wir so wenig evangelisieren, wenig Evangelisationen haben. Das war das in Stuttgart früher wunderbar, als Elias Schrenk hier war, wenn man das noch liest, oder Paulus Schör, bei der Herzogin Vera noch, wo er auch in seinen Berichten geschrieben hat. Es war für unsere Stadt große Bedeutung, als William Booth in Stuttgart evangelisiert hat, der Gründer der Heilsarmee. Ermahnung, dass Menschen auch ganz deutlich gesagt wird, ich habe zu wählen in meinem Leben. Es gibt Stunden, wo Entscheidungen fallen. Wir sind heute so vorsichtig geworden, ja, um niemanden vor den Kopf zu stoßen. Hier in diesem Raum hat Peter Schneider einmal, der lange Übersetzer von Billy Graham, erzählt, wie er in den USA in einer Versammlung war. Und dort hat ein Nebenmann zu ihm gesagt, wie hast du es eigentlich mit Jesus? Und er sagt, so darf man mich nicht fragen, ist los, hat sich furchtbar erregt. Und er sei mit hochrotem Kopf davongestürmt und hätte ihn nie mehr getroffen. Er hat ihn später immer gesucht und wollte ihm sagen, dass sein klares Wort an diesem Abend noch dazu geführt hat, dass er sich ganz für Jesus entschieden hat. Obwohl er so reagiert hat. Und er hat es nie erfahren, was dort fürs Reich Gottes gewonnen wurde. Wir sind oft so feige. Natürlich brauchen wir auch ein bisschen Feingefühl für die Psyche des anderen. Man kann ja oft wie ein Elefant im Porzellanladen auch viel kaputt machen. Sie verstehen das jetzt. Da wollen wir uns auch korrigieren, das sei doch nicht so ungeschickt. Aber auf der anderen Seite darf ich auch mal eine Meinung aussprechen. So wie es Eltern zu ihren Kindern sagen, nein, mach's doch so nicht. Und sagen, das wirst nicht glücklich. Unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List. Es gab ja auch damals viele Missionare, aber nicht christliche Missionare, sondern die alle Religionsvertreter. Wir sind nicht Werber der Zeugen Jehovas und wir sind nicht Mormonenprediger und was weiß ich, sondern das, was für uns klar sein muss. Paulus hat es auch im 2. Korinther 4 mal gesagt, ganz am Anfang, wir gehen nicht mit List um. Wir fälschen auch nicht das Wort Gottes. Wir passen das auch nicht dem Denken der Menschen. Wir legen die Sachen offen auf den Tisch. Und wir genieren uns nicht dran, sondern so ist. Ja, wir lesen Bibel und wir glauben das. Unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List, sondern weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen. Darum reden wir nicht, als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Und das ist wichtig. Wenn Sie auf die Menschen gucken, kriegen Sie immer Angst. Und Sie können nie so reden, dass der Ungläubige in seinem Unglauben das versteht. Reden Sie so, dass Gott Ihre Herzen prüfen und sagt, Herr, jetzt mache ich es vor dir. In ganzer Lauterkeit und Schlichtheit. Das ist auch die Schicksalsfrage für unsere Kirchengemeinden. Wenn wir den Menschen gefallen wollen, werden wir die Menschen nie gewinnen. Dann werden wir den Menschen nachlaufen und sagen, was wollt ihr hören? Das haben wir oft in der Jugendarbeit erlebt. Was wollt ihr hören? Wir machen alles mit euch. Wollt ihr Bier trinken? Wollt ihr das politisch diskutieren? Wir machen alles mit. Wir geben euch jede Freiheit. Und am Ende sagen junge Leute, wir wollen euch gar nicht mehr und laufen davon. Sie wollen ja gar nicht ihre Freiheit suchen, sondern wir haben ihnen etwas zu bringen. Und das Erstaunliche ist, dass das immer wieder auf Ohren trifft, die Gott zubereitet zum Hören. Und das wollen wir tun. Wir wollen Gott treu sein. Gott hat uns bevollmächtigt, das Evangelium weiter zu sagen. Wir sind seine Botschafter. Schöne Bild von Billy Graham, wenn der Botschafter, ich sehe das da unten schon, von dem Konsulat in der Dannegerstraße von der Tschechischen Republik, nicht, der darf sich nicht genieren, sondern stolz, ich vertrete die Tschechische Republik. Das ist mein Auftrag. Wir Christen sollten den Stolz haben. Ich habe das immer gesagt, auch den Gemeindedienstleuten, wenn sie mit dem Plätzchen kommen, da fühlt man sich ja oft, geht man doch auch so, drückt man auf die Klingelknopf, wer ist draußen und so, und ein bisschen, ja, schmeißen sie es in den Briefkasten rein und so. Man fühlt sich ja manchmal wirklich wie der letzte Dreck. Und dass ich sage, na, ich komme im Namen des Herrn Zebau zu dir. Und Gott sendet mich. Und das ist was Wichtiges, was ich dir bringe. Ich habe ein Wort für dich. Und wenn Sie so sagen, heute Abend machen wir Hauskreis, sagen Sie, gut, das sind Komma 2, Komma 3, macht nichts aus. Aber diese Stunde soll wichtig sein für die Ewigkeit. Jetzt will ich vor Gott in diese Zeit etwas reinlegen. Nicht unter Druck, nicht, dass ich rede wie ein Wasserfall, sondern ich möchte bloß warten, Gott wird ja das so lenken, das Gespräch, dass ich das sagen kann. Da werden Sie Ihre Wunder mit Gott erleben. Gott hat uns das Evangelium anvertraut, dass wir es weiter sagen. Gott prüft unsere Herzen. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen. Sie brauchen auch die Menschen nicht zu schmeicheln. Es ist immer wieder ganz schwierig, wenn dann die Leute so zu uns Sachen sagen und dann soll man wahr bleiben? Ja. Aber wollen auch niemanden verletzen? Auch so lustig mal, wo dann jemand sagte, ach, mein Sohn, wissen Sie, ich sorge mir schon, dass er in 25 Jahren nie das Wort Gottes in die Hand nahm. Och, der wird auch in den Himmel kommen. Wir gehen nicht mit Schmeichelworten um. Wir wollen auch, verstehen Sie, Sie kennen ja die Situation, dass wir wahr bleiben und doch gewinnend und lieb. Das ist ein Musterbeispiel, wie Gemeinde entstanden ist. Und die Kirche braucht gar nicht große Offenheit bei den Menschen oder große Reklametricks, das brauchen wir alles nicht, sondern das Wort der Wahrheit wird die Herzen erobern. Und da bin ich heute genauso überzeugt wie damals zur Zeit des Paulus. Und so geht es in der ganzen Welt. Wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, noch mit versteckter Habsucht. Dass das Evangelium nicht irgendein Geschäft ist, das schleicht sich gerne ein. Wir müssen aufpassen, ob wir in Werken sind oder in Kirchengemeinden, dass die Geldfragen nicht die Beherrschenden sind. Auch die Opferdinge und alles, das darf nicht das Beherrschende sein. Wir müssen uns da ganz stark kontrollieren, da will Gott nicht das vermengen. War ja auch immer in den Geschichten der Missionen ganz wichtig, wie Sie sagten, bis hin zu dem, wir wollen überhaupt nicht von Geld reden. Etwa beim Hatzenzähler. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten. Weder bei euch noch bei anderen. Auch da sind die Menschen, die wir erreichen wollen, ganz empfindlich. Weil sie sagen, ah, der ist ja nur auf seine Ehre aus. Und das macht gar nichts aus, wenn sie über uns spotten. Was denken Sie, was die Welt schon gespottet hat über die sogenannten Frömmler? Mit welchem Grund eigentlich? Oder über gläubige Menschen? Aber am Ende haben sie es doch akzeptiert. Mir hat das immer Eindruck gemacht in der ganzen Blütezeit des Kommunismus in Russland, dass die alten Weiblein mit ihren Kopftüchern für die jungen Menschen der Sowjetunion plötzlich Leuchtfiguren wurden und die jungen Menschen in großer Zahl zu den alten Weiblein in die Betstunden gelaufen sind, weil junge Leute ein Gefühl haben. Und nicht anders ist es, wenn man sieht, wie beim Jugendtreffen in Pfingsten in Eidlingen, heute bei Diakonissen sich junge Leute sammeln. Weil sie sagen, die haben wenigstens was, was uns imponiert. Und das sollen wir nie unsere Ehre suchen. Da geht es ja gar nicht um Modisches. Die Eidlinger Diakonissen haben die große Reform der Kaiserswerther Diakonissen gar nicht mitgemacht. Sie haben es gar nicht gemerkt. Die haben die Haube reformiert und die Röcke kurz gemacht und alles in Kaiserswerth. Ganz tolle Reformen gemacht. Da wurden Bücher drüber geschrieben. Aber die anderen haben sie gar nicht mitgemacht. Die sind so altmodisch geblieben, wie man nur sein kann. Und trotzdem benutzt Gott. Weil es gar nicht auf die äußere Form ankommt. Und wir nehmen da oft so viel Wert, legen so viel Wert darauf, sondern die Sache ist die Botschaft, die Gott mir aufgetragen hat, weiterzusagen. Obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. Ja, das ist auch toll. Die Mutter hat ja die Kinder gar nicht gemacht, die wurden geboren. Sie war mit dabei, aber die wurden ihr geschenkt. Und wie macht sie Mutter? Die nimmt das Kind nach der Geburt und pflegt, das hat ihr Gott in die Hand gelegt. Und jetzt kann sie es bloß betreuen und warten. Das Leben können wir nie schaffen. Das kann keiner von uns machen. Aber das ist so groß, wenn das Gott schenkt und gibt. Und ich wünsche das, dass Sie das erleben, dass Sie gebraucht werden. Sagen, ich habe jetzt in diesem Jahr 1994 verschiedene Menschen zum neuen Leben führen dürfen. Durch meinen Glauben, durch mein Wort, durch meine Gespräche. So hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben, denn wir hatten euch lieb. Und jetzt möchte ich noch sagen, mein dritter Punkt war, man ist ohnmächtig, man kann gar nichts machen, das neue Leben wird uns geschenkt, wir sind die Beschenkten, keiner von uns kann Menschen zum Glauben führen, wir können nur die Werkzeuge Gottes sein. So wie das Leben einer Mutter geschenkt wird, das Babyleben, und sie hat es, und so wird es der Gemeinde geschenkt. Das ist ein herrliches Beispiel, wie nur missionarische Gemeinden, Zeugnisgemeinden wachsen und das erleben. Und sonst sterben sie ab. Weil man da auch sehr erschütternd in der Tschechoslowakei, wenn man da redet, wie problematisch das alles ist, wie schwierig und wie kompliziert und das sind die kleinen Gemeinden und da ist gar keine Freude mehr und da wird über alles gesprochen. Nicht? Einer sagte mir, jeden Tag im Fernsehen geht's Thema der Kirchen nur um Geld. um Rückgabe der alten Grundstücke und was der Staat als Entschädigung für die Leiden des Kommunismus sagen muss. Sagt, jetzt ist doch Zeit, dass wir diesen Menschen, die keinen Lebenssinn mehr haben, das Evangelium weitersagen. Kaum bricht das heraus. Ganz wunderbar in Katowice, die Studentenmission, die in ganz Polen arbeitet. So junge Christen plötzlich in einer Freude erzählen, wie da überall die Gruppen entstehen und die Bibelgruppen da sind. Und welche Probleme das oft gibt, wenn die aus dem katholischen Hintergrund kommen und gar nicht wissen, wo sie sich anschließen sollen. Sie sagen, wir finden gar keine Gemeinden, wo die hin können. Die kriegen gar keine Speise mit dem Wort Gottes. Und jetzt noch das Letzte, wie er dann erzählt, wir wollten niemand zur Last fallen und predigten unter euch nur das Evangelium Gottes. Jetzt sagen Sie aber, warum hat der Paulus nicht auch die Diakonie und die Sozialarbeiten und so weiter genannt? Menschen, die von der Liebe Gottes berührt sind, das sind Menschen, die sozial tätig sind. Das war ja die tollste Reform im damaligen Römerreich. Und durch das Evangelium werden Menschen, und es bleibt so. Er spricht noch von seinem Leben, wie wir heilig und gerecht und untadlich bei euch den Gläubigen gewesen sind. Wir überlegen da kurz, geht es Ihnen auch so, da muss man sagen, war der Paulus wirklich so, dass er sagen kann, untadelig? Er sagt, das Evangelium ist auch eine große Lebenskraft für uns. Und das muss man leben, konkret als ein Angebot, jetzt selber mein Leben im Licht Gottes umzugestalten. Ich kann es nicht anderen predigen und selber verwerflich sein. Darf in diesem Evangelium leben. Untadelig, gerecht, geheiligt. Heißt nicht, dass er nicht auch Sünden hatte. Aber doch darf ich sagen, ich lebte in Zucht und Vermahnung des Herrn. Das ist immer mit dabei, wenn ich Prediger des Evangeliums bin, Zeuge Jesu bin, dass ich sage, ich möchte auch das Evangelium nicht blamieren vor den Menschen. Ich will ein guter Geruch sein vor den Menschen. Wir haben euch ermahnt, getröstet und beschworen. Auch das ist die seelsorgerliche Aufgabe, die wir haben. Haben Sie es wirklich? Haben Sie es Ihren Kindern so gesagt, Ihren Patenkindern, ermahnt, getröstet und beschworen? Man muss es auch so klar sagen, so, dass sie es verstehen, dass er uns berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Wir sind hineingestellt in sein neues Reich und dürfen ihm dienen. Und das ist wunderbar, dass er uns dazu braucht. Es ist ein Leben, das man ergreifen kann und eine neue Wirklichkeit, in der man drinsteht. Das Evangelium ist nicht bloß ein Wort, sondern das Leben. So hat es uns auch Jesus, im Johannesevangelium liest man viel davon, Jesus so gesagt, das Leben, da ist das Leben erschienen. Und da ist greifbar, dass ich selber heraustreten kann aus allem, was mir sonst eine dumme Versuchung wird. Ich will selber ergreifen, ich will es leben, aber das Wort muss die Menschenherzen bewegen. So, das war ein Stück zur Mission, aber es gilt auch drum zum Bau der Gemeinde.